Herzlich willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 131, Jubiläum, 10 Jahre Rhetorik, die im Kopf bleibt. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist eine ganz besondere Folge. Jetzt, im Frühjahr 2025, feiert mein Podcast Rhetorik, die im Kopf bleibt, sein 10-jähriges Jubiläum. Im März vor 10 Jahren ging meine erste Folge online. Und heute habe ich auf die Homepage meines Podcast-Hosters geguckt und ich feiere heute ebenfalls 3.958.134 Downloads. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank dafür. Eine hohe Downloadzahl, obwohl ich in den letzten Jahren immer seltener gesendet habe und dadurch auch richtig federn lassen musste. Regelmäßig senden ist tatsächlich ein Muss in der Welt des Podcasts, damit die Zahl der Abos nicht abnimmt und die Konkurrenz nicht an einem vorbeizieht. Aber manchmal geht einem die Puste aus, wenn in der analogen Welt so viel los ist. Zu viel Arbeit, das ist auch völlig in Ordnung, denn Marketing war ja auch der Sinn des Ganzen. Und ich gehöre leider auch nicht zu den organisierten Vielproduzierern oder Vorproduzierern. Was fertig ist, muss auch schnell raus. Aber ich gebe tatsächlich alles, dass es in Zukunft wieder besser wird und sende meine Folgen in kürzeren Abständen. Sie dürfen mich gern daran erinnern. Und heute gibt es einen kurzen Rückblick auf die 10 Jahre meines Podcasts und ich spreche über meine Erfahrungen. Was hat mir der Podcast gebracht? Was spricht gegen einen Podcast? Haben sich meine Erwartungen erfüllt und hält ein Podcast das Versprechen ein, mit dem viele an den Start gehen? Ich fange mal an mit, was gefällt mir am Podcasten? Warum lohnt sich ein Podcast meiner Meinung nach? Ja, vor 10 Jahren wusste ich noch nicht, was ein Podcast ist. Aufmerksam machte mich ein Vortrag 2014 auf der Convention der German Speaker Association. Die Podcast-Produktion wurde angepriesen als sicheres Marketing-Tool und als solches dient es mir auch bis heute. Und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, auch mit einem Podcast online zu gehen, dann kann ich Ihnen sagen, stimmt auch, es wirkt, aber es wirkt nicht sofort. Langfristig dann aber doch. Und wenn ich eine Folge produziere, passiert das alles in meinem Arbeitszimmer. Das ist ein großes Zimmer im Berliner Altbau, 4 Meter hohe Wände, hallig, steht nicht viel drin, Vorhänge gibt es auch keine. Ja, hier singe ich wie mein Leben gern, dafür ist es super gut geeignet, das potenziert den Klang hier, mein Gott, das kann ich Ihnen sagen, das ist wirklich toll. Aber für einen guten Ton in einem Podcast, naja, dafür ist es denkbar ungeeignet, da bräuchte ich eher eine schallschluckende Umgebung. Und daran bin ich immer noch kein Profi. Ich setze dann zur Schalldämmung eine Wolldecke ein, die liegt unter Mikro und ich bete, dass die Nachbearbeitung den Rest rausnimmt. Und dann schneide ich das ganze Sätzes online und meistens passiert auch erstmal nichts. Wirklich gar nichts. Und wenn sich dann aber viel später, viel später, so in meinen Seminaren und Vorlesungen oder bei den Vorträgen Hörer und Hörerinnen outen, wenn mir Teilnehmende sagen, guck mal, ich kenne dich, ich höre regelmäßig deinen Podcast, guck mal hier auf meinem Smartphone, da ist dein Podcast drauf, der hat mir schon super viel gebracht, dann berührt mich das. Das wirklich, das bewegt mein Herz. Und auch wenn mich Hörerinnen oder Hörer kontaktieren, mir schreiben, mich anrufen, mich beauftragen, das, ja, das bewegt mich, das rührt mein Herz und dann weiß ich, dafür mache ich auch das Ganze. Die Zielgruppe, die ich vor Augen hatte, ist auch die, die meinen Podcast hört. Vorher waren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eher natürlich eine abstrakte Vorstellung in meinem Kopf und plötzlich werden Sie lebendig und dann denke ich, ja, so, das war alles so richtig. Und darauf gucke ich gern zurück, denn so viele Begegnungen hätte ich nicht gehabt, wenn ich vor 10 Jahren nicht meine erste Episode wirklich sehr kalt aus der Hüfte geschossen hätte. Was behindert die Produktion eines Podcasts? Als ich 2015 die ersten Folgen hochlud, da war der Podcast sehr schnell auf Platz 1 bei iTunes in der Kategorie Wirtschaft und hielt sich auch dort fast ein Jahr. Und als dann auf iTunes die ersten schriftlichen Bewertungen eintrudelten, dann waren sie alle schlecht. Wirklich alle. 1 Stern von 5. Und da brachte mir auch der erste Platz bei iTunes nichts und später auch nicht der zweite. Meistens wurde die technische Produktion bemängelt oder es wurde geschrieben, naja, das ist jetzt nur was für Anfänger. Ich bin vom Theater gewöhnt, dass es Kritik gibt, dass darüber gesprochen wird, wie hat man gespielt, wie war es, gut, schlecht und dass daraus Entscheidungen abgeleitet werden. Heute bin ich sehr froh, dass ich trotz des schlechten Podcast-Feedbacks die Produktion durchgehalten habe, dass ich meinem Wissen und auch mir vertraut habe. Aber ich muss gestehen, es stand für mich auf der Kippe, denn wofür senden, wenn es irgendwie auch nichts zu bringen scheint. Und daher will ich an dieser Stelle ein kurzes Plädoyer für alle halten, die ihre Inhalte ins Netz stellen, die auf YouTube oder im Podcast kostenlos ihre Zeit, Energie, Kreativität und ihr Wissen zur Verfügung stellen. Ein Video oder ein Podcast bedeutet einerseits viel Arbeit am Inhalt und andererseits technisches Know-how. Jetzt bin ich zum Beispiel weder Digital Native noch besonders technikaffin. Ich bin mit einem winzigen Fernseher mit einem einzigen Programm groß geworden und wenn Sie mich fragen, kennst du noch das Festnetztelefon im WG-Flur, kann ich Ihnen sagen, ja, kenne ich. Und also, wenn es am Anfang nicht so glatt läuft, noch nicht perfekt ist, dann bügeln Sie die Hoster eines Podcasts oder eines YouTube-Channels nicht mit Ihren Kommentaren platt. Also Feedback ist total in Ordnung, aber warum denn nicht konstruktiv? Von einem guten Feedback profitieren die Hoster, werden besser und davon profitieren ja auch Sie wieder, als Hörer, als Zuschauerin. Also warum unnötig Nerven strapazieren, nur weil es möglich ist? Genauso möglich wie einen Käfer platt zu treten, nur weil er gerade unseren Weg kreuzt und wir größer und schwerer sind. Und na gut, das stimmt schon, ich hätte den Schnitt ja in professionelle Hände legen können. Und warum habe ich mich dann trotzdem da durchgequält und schneide auch heute nach 10 Jahren noch selber, kann ich Ihnen sagen. Erstens wollte ich es einfach können und zweitens fallen mir beim Schneiden Lücken auf. Habe ich irgendwas nicht verständlich genug erklärt? Fehlt ein Zwischenschritt in meiner Erklärung? Habe ich vielleicht auch zu weit ausgeholt und könnte mich kürzer fassen? Könnte ich meine Inhalte möglicherweise noch einfacher erklären? Manchmal fallen mir auch beim Zuhören noch bessere Beispiele ein. Weitere Infos, die kann ich da in meinem Schnitt noch dazwischen schieben. Ja, und apropos weitere Infos. Ich finde ja, Podcasten bildet. Also meiner Meinung nach schult es ungemein und bringt den Podcast persönlich weiter. Inhalte zu erklären, sie einigermaßen interessant zu vermitteln, vertieft und festigt das eigene Wissen. Und bei einer auditiven Aufnahme kann man den Content nicht durch Bilder vertiefen, also muss man rhetorisch auf den Punkt kommen. Und Sie wissen wahrscheinlich, wenn Sie meinen Podcast schon länger hören, dass ich für meine Solo-Folgen etwa nur so 10 Minuten für eine Folge einplane und in der Zeit will ich natürlich alles Wichtige unterbringen. Mir geht Geschwafel schnell auf die Nerven, das versuche ich zu vermeiden. Denn ich finde auch, eine Podcast-Episode ist wie ein Redebeitrag. Eine Episode muss schnell und spannend losgehen, sie braucht eine klare Struktur und ein Ende, das hängen bleibt. Jede Folge braucht einen Aufbau, eine interessante Dramaturgie. Ja, die muss man für jede Episode aufs Neue entwickeln. Und anfangs war ich mir gar nicht so sicher. Gehen wir nicht nach einer Weile die Themen aus? Das war dann tatsächlich gar nicht so. Auch wenn manches aus meinem Content ein Klassiker ist, der sich über die Jahre nur minimal verändert. Mir fielen aber im Laufe der Zeit neue Verbindungen auf. Wer oder wo braucht man überall eine gute Rhetorik? Wer arbeitet mit Sprache? Und ich gebe jetzt mal einen kleinen Überblick und picke ein paar Gäste aus meinen 130 Folgen raus. Also das allererste Interview führte ich mit Patricia Küll. Sie ist Autorin, Moderatorin und Redakteurin des SWR, also aus dem Fernsehen. In Folge 20 wollte ich von ihr wissen, wie führt man denn optimale Interviews? In Folge 29, da sprach ich anlässlich des Todes von Muhammad Ali mit dem Boxexperten, Sportjournalisten und Autor Bertram Job über die schlagfertige Rhetorik des Großmauls Cassius Clay. Und in Folge 33, da war der leider mittlerweile verstorbene Autor und Keynote-Speaker Hans-Uwe Köhler mein Gast. Er ist der Autor des Buchs »Die perfekte Rede«. Gemeinsam mit der Trauma-Fachberaterin und Traumapädagogin Petra Thomas-Krief nahm ich die Folge 38 auf. Die heißt »Wenn die Worte fehlen«. Und Petra betreut in Berlin Soldaten sowie dessen Angehörige und sie spricht über die Kommunikation mit traumatisierten Menschen und warum Fragen immer der Schlüssel zu einer guten Verständigung sind. Dann mit dem Sprachprofiler, Sprachwissenschaftler und Sprachsachverständigen Professor Dr. Raimund Drommel. Da habe ich gleich 4 gemeinsame Episoden produziert und zwar die Folgen 49, 50, 52 und 100 und unsere Folge Nummer 52. Die hieß, warum Sprechpausen so viel Macht haben. Hier wurde 129.928 Mal runtergeladen. von dem Kabarettisten, Autor und dem wirklich wunderbaren und kultigen Geschichtenerzähler Horst Evers wollte ich in den Folgen 67 und 68 wissen, wie er aus seinen Alltagsgeschichten Storys entwickelt, bei denen man vor Lachen unterm Tisch liegt. Und Ron Markus, der ist Grimme-Preisträger, ist auch Autor und Filmproduzent und er erzählt dann in Folge 70, warum in einem guten Drehbuch anfangs eine Katze gerettet werden muss. Dann die Folge 71. Da ist Stefan Werra zu Gast, Experte für Körpersprache. Und er meinte, dass unsere Mitmenschen unsere Kompetenz aus unserer Körpersprache und nicht aus unseren Worten lesen. Manchmal schrieb mich auch jemand mit einer super Idee an. Der Kräuter zum Beispiel, Verkaufsprofi. Unsere gemeinsame Folge wurde 158.329 Mal abgerufen. Und so auch Sven Lorenz. Sven Lorenz warnt uns in den Folgen 72 und 73, wie wir nicht auf die hervorragende Rhetorik von Bank- und Anlageberatern reinfallen. Ganz anderes Thema, was soll ich hier, wie Meetings produktiver werden? Das ist der Titel der Folge 90 über das Riesenschmerzthema langweilige Meetings. Ich glaube, das kennt jeder. Zu Gast war Inga Höltmann, sie ist Expertin für den Kulturwandel in Unternehmen. 12 Folgen später, in der Folge 102, mit dem Titel »Muss ich dich auch noch trösten?« berichtet der Palliativmediziner, der Kinderarzt und Bestsellerautor Prof. Dr. Sven Gottschling, wie uns eine gute Kommunikation mit Schwerkranken und mit Menschen, die gerade einen Angehörigen oder eine Angehörige verloren haben, gelingt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Fazit, wenn auch Sie einen Podcast aufnehmen wollen, ja, ein Podcast lohnt sich. Über Ihre Stimme, über Ihre Inhalte entwickelt sich Nähe zu Ihren Hörern und Hörerinnen. Kontakte entstehen, die Sie persönlich und auch Ihren Podcast bereichern. Der Lerneffekt rund um die Herstellung eines Podcasts ist groß und wenn es gut läuft, ist es auch ein Tool für perfektes Marketing. Die Produktion diszipliniert, nur durchhalten sollte man. Ich habe jetzt 10 Jahre hinter mir und jetzt, wo ich darüber nachdenke und es auch ausspreche, wird mir klar, ich werde auch noch die nächsten 10 Jahre anvisieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenwünsche, ich freue mich, schreiben Sie mir und zwar unter podcast@birgit-schürmann.com. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, wenn er hilfreich für Sie ist, freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren und Sie dürfen natürlich auch hier einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten, Sie finden mich auf den üblichen sozialen Kanälen. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schirmer.